Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Retroliga, der offizielle Podcast vom SV Babelsberg 03. Eine akustische Zeitreise zu den größten Spielen des Kiezclubs auf meinsportpodcast.de.
Willkommen, liebe 03er, die ihr uns zuhört. Wir, das sind Stefan und Tobi. Wir freuen uns, euch heute zu einer neuen Folge des Retro-Podcastes begrüßen zu können. In Erinnerung mit dem Namensgeber der Almedin Chiva Kampfbahn. Almed Chiva selber ist heute bei uns im 03-Podcast-Studio. Willkommen.
Ja, guten Abend an alle Zuhörer und euch danke, dass ich dabei sein kann.
Wir freuen uns, dass du da bist und du, ich glaube, das kann man schon mal vorwegnehmen, du lebst ja auch noch in Potsdam, deine Familie lebt im Norden von Potsdam, ja. Deswegen war es dir möglich, auch vorbeizuschauen. Wir freuen uns, dass du da bist und wir werden jetzt die nächsten Minuten ein bisschen nutzen, um über Fußball zu reden und vor allen Dingen dann auch in der zweiten Hälfte über die Zeit hier beim SV Babelsberg und was du uns da vielleicht auch die für ein oder andere Geschichten zu erzählen hast. Das freut uns immer wieder, da auch ein bisschen was rauskitzeln zu können aus den Gästen, die dann Geschichten mitbringen. Wir sind in der zweiten Staffel der Retroliga. Wir hatten gerade zuletzt, Stefan, wen hattest du zu Gast? Kannst du dich erinnern?
Stehe ich auf dem Schlauch, jetzt hast du mich natürlich erwischt.
Salah war's?
Salah, ja.
Genau. Wir hatten auch noch andere Gäste, die Moritz-Brüder waren zum Beispiel da. Und Sebastian Rauer als ehemaligen Torwart hat uns hier Rede und Antwort gestanden. Es gab ja auch schon eine erste Staffel mit Henne Lau, mit Björn Lars. Also viele ehemalige Gesichter, die hier beim SV Babelsberg gekickt haben. Ihr könnt euch die ganzen Podcasts anhören. Ihr könnt euch sogar die Retro-Spiele von damals anschauen. Die haben wir neu vertont. Gibt's alles bei uns auf der Internetseite. Willst du was? Achso, einmal hat er sich gemeldet, da dachte ich, jetzt will er vielleicht noch mal was dazu sagen. Und die Internetseite hat sogar einen Relaunch bekommen, also gerade die 03TV, da kann man sich das alles anschauen. Sieht wunderbar aus, die ehrenamtlichen Kollegen haben da echt viel Arbeit reingesteckt. Wir freuen uns jetzt aber, Almed Chiva mal zu Wort kommen zu lassen. Almed, die erste Frage, geht's dir gut, bist du gesund? Das ist wichtig in diesen Tagen.
Ja, Gott sei Dank, Familie und mir selber geht's gut. Wir sind gesund und ansonsten denke ich, dass uns genauso alles betrifft wie jeden anderen auf der Welt, in Deutschland, in Europa, dieselben Gefühle in der heutigen Zeit.
Also, du bist im Sommer 99 von Uerding nach Potsdam gekommen. Das ist richtig. Ich lese bloß die Fakten, aber du nickst zu. Das stimmt so. 99 von Uerding nach Potsdam. Hast dann 4 Jahre für die erste Mannschaft gespielt. Bist dann für 2 Stationen nach Leipzig gewechselt, dann über Halle und Jesiljut zurück zu Babelsberg gewechselt. Hast dort bei uns 270 Spiele und 12 Tore gemacht. Wir haben schon im Vorgespräch ein bisschen über die Tore geredet, vielleicht können wir da gleich noch drauf zu sprechen. In der Trainerlaufbahn bist du jetzt mittlerweile zum Ligakonkurrenten nach Leipzig gewechselt. Wie läuft es denn da zurzeit?
Na, trainingsspezifisch ja nicht so sehr, sonst wäre ich ja heute nicht hier.
Ja, das stimmt.
Ja, wie läuft's?
Es wäre schon Winterpause eigentlich auch, oder? Sind wir hier?
Was haben wir? 18, jetzt wäre es Winterpause, genau. Ja. Wir hätten jetzt vor ein paar Tagen das letzte Spiel gehabt in der Liga und dann wäre es Winterpause. Ja, aber die Umstände sind ja so, dass es schon gefühlt vor Ewigkeiten aufgehört hat. Ja, wir haben ja letztes Spiel gegen Meuselwitz gehabt und danach war es ja auch Schluss, weil wir gegen Viktoria nicht spielen konnten, weil die Corona-Fälle hatten.
Aber die Frage von Stefan, wie läuft es sonst?
Wie sonst? Ist gut, muss ich sagen. Ja. Wenn man dann die 12 Spiele sieht, dann muss man einfach sagen, dass es war ein sehr schwerer Anfang, ja, den ich aber von 03 kannte. Deswegen habe ich das dann da auch nach ein Jahr Pause gemacht. Komplett neue Mannschaft, 3 Wochen Vorbereitung nur Zeit gehabt, dadurch, dass Lok ja die Aufstiegsspiele gegen Verl gemacht hat. Am Anfang eine wilde Zeit gewesen, ja, so ungefähr ähnlich wie damals 2013, wo wir hier angefangen haben. ja, komplett neue Mannschaft und dann musstest du mit einem Unterschied, nach 3 Wochen mussten wir sofort Pflichtspiele machen und ansonsten denke ich schon, dass die Mannschaft gut gelungen ist. Vom Fußballerischen her gefällt es mir, wie die spielen. Die Mannschaft ist sehr verjüngt worden, von 27 Jahre Schnitt jetzt unter 23 Jahre. Mhm. Und so wie die trainieren und sich bewegen und wie die spielen, kann man schon zufrieden sein.
Ich wollte gerade sagen, ein halbes Jahr bist du jetzt in Leipzig. Da ist ja die Entwicklung der Mannschaft und weil du sagst, verrückter Start, wilder Start, das ist ja alles noch nicht am Ende und es entwickelt sich ja weiter. Regionalliga ist aber wahrscheinlich oft so, dass es jedes Jahr von vorne losgeht und es ist ja, glaube ich, kaum einem Regionalligisten möglich, sozusagen mal über 2 oder 3 Jahre hinweg zu planen. Also Leipzig hat es jetzt die letzten Jahre geschafft, mit einer großen finanziellen Kraftanstrengung, was man so mitbekommt. Ich bin aber da auch nicht tiefer im Verein, also verbessere mich dann auch gerne. Aber ansonsten ist es ja in Regionalliga ja sehr schwierig, eine Mannschaft über 3, 4 Jahre wirklich aufzubauen und zu begleiten, weil mit jedem Jahr dann auch Wechsel anstehen. Auch wahrscheinlich Wechsel, die richtig wehtun in der Mannschaft.
Ja, das ist eben schwierig, weil Regionalliga ist ja so ein Sprungbrett für die ganzen jungen Spieler. Und entweder hast du Kohle ohne Ende und du kannst die frühzeitig verlängern oder du holst eben Spieler, was jetzt hier bei 03 war, ist jetzt bei Lok genauso, weil bei Lok war es ja auch so, dass die da 5 Jahre lang dieses Ziel dritte Liga hatten und jetzt haben sie ja die Chance gehabt gegen Verl, ist nicht geklappt und da ist ja auch vom finanziellen Riesenschnitt gekommen, der Hauptsponsor ist weggegangen und man hat gesagt, man macht einen Umbruch, auch finanziell, ja, ein Umbruch, wo man einfach mit den oben nicht mithalten kann. Aber es war eben sehr, sehr wichtig, um nicht in irgendwelche Schwierigkeiten irgendwas Wildes zu machen. Und ja, diese Aufgabe, wo wir im Gespräch waren mit Wolfgang Wolf und dann mit dem Präsidium, war dann für mich so, wo ich gesagt habe, das ist eine Aufgabe, wo ich auch gesagt habe, wo ich bei Babelsberg aufgehört, ich übernehme nur etwas, wenn ich eine Herausforderung habe. Und das war eine Herausforderung. A, eine neue Mannschaft, eine junge Mannschaft, eine Mannschaft, wo man nicht so viel Geld hat und dann eben guten Fußball zu spielen. Und dann habe ich mich entschieden, das zu machen. Also auch diese vom Präsidium her, was die in den nächsten Jahren vor, dass es nichts Wildes ist, sondern wirklich peu à peu wieder dahin zu kommen, dass man irgendwann mal vielleicht oben mitspielt und in die dritte Liga aufsteigt. Ja, und das ist so diese Geschichten. Aber ansonsten brauchst du in der Regionalliga auf deine Frage, ja, dann, man muss einfach so sagen, entweder hast du das Geld und du behältst dann ein Top-Talent, den keiner vorher kann, oder du sagst einfach, ja, geht. Und das war ja auch bei 03 jahrelang der Fall, dass man die einfach schweren Herzens gehen lassen musste.
Und bei deiner Entscheidung, nach Leipzig zu gehen, war das auch eine Herausforderung, sich dem Gedanken zu stellen, irgendwann hier ins Kali zu kommen und in die Gästekabine zu gehen? Ist das?
Ja, also es ist ja immer schwierig, wenn man gerade nach einem Jahr, wo man nichts gemacht hat, ja, wo ich dieses Jahr genutzt habe für mich, und dann hofft man natürlich, dass es die dritte Liga ist, ja, weil auch da wäre ich drinnen mit Wolfgang Wolf. Und dann hat es nicht geklappt und natürlich sind die Gedanken dann danach, aber so viele Gedanken konnte ich am Anfang nicht, weil da war wirklich Arbeit ohne Ende, neue Mannschaft und, habe ich ja gerade gesagt. Aber doch die Gedanken, als der Spielplan rausgekommen ist, ja, gucken, wann spiele ich gegen 03, weil das ist ja, das verberge ich auch nicht, das wissen die bei Lok, dass ich habe eine wunderschöne, wunderbare Zeit bei 03 verbracht. Ich habe hier so viele nette Menschen kennengelernt, die...
Mit denen du ja heute wieder zusammenarbeitest,
ja,
an mancher Stelle.
Ja. Natürlich, und auch Freundschaften ist ja nicht nur so, dass man sagt, hin, sondern es sind ja Freundschaften über Jahre, weil das sind ja aktiv, war ich glaube ich über 16 Jahre hier, also mit
allen. Stefan ist unser Faktenchecker.
Und insgesamt 99 bis jetzt, 2019, wo ich gegangen bin, sind ja 20 Jahre und meine Kinder sind 21 und 22. Als ich hier gekommen bin, einen Monat später ist mein Sohn geboren worden. Also das ist schon Gänsehaut, wenn man hier wieder zurückkommt und hier spielt, was jetzt ja nicht der Fall sein wird dieses Jahr.
Wo wir jetzt schon beim Spielen sind, du warst ja bei 03 eher defensiven Abräumer, haben wir ja schon gesagt. Als du angefangen hast in deiner Jugendzeit, das war bei den Rhein-Neckar Füchsen und Tennis Borussia,
wenn ich richtig bin? Nein, nicht ganz. Das mit Reinickendorfer Füchse, das ist, ich weiß gar nicht, wie das da reingekommen ist, aber das ist so, wenn man in digitale Welt eine falsche Information mal reinbringt, dann ist sie jahrelang drin, ja. Und mich hat das auch nie gejuckt, sag ich mal so. Mhm. Also bei Füchse habe ich nie in der Jugend gespielt. Also
ja, da müsste man dann mal korrigieren.
Genau.
Muss ich mir gleich mal einschreiben.
Bei TB war meine erste Männerstation.
Ja. Mhm.
Ja, und da war ich auch 6 Jahre.
Und da, das schon?
Da war ein Jahr dann Füchse und dann Union, Uerdingen, Babelsberg und so weiter.
Und du hast auch schon direkt als Defensivspieler angefangen, das hat sich dann nicht...
Ich habe als Defensivspieler, damals gab es noch den Mandecker, sag ich mal so, und richtigen Libero, und ja, da habe ich Mandecker gespielt, dann rechte Seite und irgendwann zum Glück eben auf die zentrale Position. Ja, aber die ersten Jahre waren mir eigentlich egal. Ich wollte einfach nur spielen. Wo er mich hingestellt hat, habe ich dann gespielt, der Trainer. Und ja, irgendwann, ich glaube, ab drittes, viertes Jahr TB, dann weiter, war ich dann Mittelfeldspieler.
Mhm. Und gerade die, ich arbeite mal weiter sozusagen in den Jahren deiner aktiven Laufbahn. Du bist ja aus dem heutigen Bosnien-Herzegowina nach Deutschland gekommen, warst noch ein Kleinkind, ein Baby, hast du uns vor dem Vorgespräch erzählt, hast aber die Staatsbürgerschaft.
Deutsche.
Und die bosnische nicht?
Nein, so doppelt geht ja nicht.
Dann war das, okay.
Eine falsche Information.
Aber der Gedanke, der sich mir angeschlossen hätte, ist, du hast ja zweite Bundesliga gespielt, und ob das sozusagen dann auch für die, für eine Nationalauswahl dann auch mal Thema gewesen wäre. Und da hätte sich dann die Frage der Staatsbürgerschaft natürlich angeschlossen. Ja.
Ja, wie gesagt, ich bin in Bosnien geboren, damals Jugoslawien, Republik Bosnien-Herzegowina, und mit 7 Monaten, mein Papa ist Februar 72 nach Berlin gekommen, und meine Mama und ich dann im November, also mit 7 Monaten nach Berlin.
Mhm.
Ja, dann hier einen großen Teil aufgewachsen bis zur 5. Klasse, dann sind es Umstände, die hier den Rahmen sprengen, zeitlichen Rahmen, bin ich nach Bosnien zurück, habe die Schule zu Ende und dann wieder 1990 nach Berlin zurück. Also ich war zwischendurch 6 Jahre in damaligen Jugoslawien. Ja, und habe das Glück gehabt, dass ich dann sofort Fußball gespielt habe, irgendwann zweite Liga, und doch die für Bosnien zu spielen waren, aber das war nach dem Krieg, also nach dem Bürgerkrieg in Bosnien, war eine ganz wilde Zeit von den ganzen Aufnahmen und. 2-3 Mal war ich sehr nah dran, und dann hat sich das eben zerschlagen, verloren, habe ich einen deutschen Pass gehabt und auch das Alter dann in den entsprechend.
Und dann war das keine Option mehr.
Und dann war es auch keine Option mehr, und die deutschen Bundestrainer wollten mich ja nicht haben. Ich pass. Ja. So gut war ich auch nicht.
Du bist 1999, was wir vorhin schon gesagt hatten, über Union und Uerdingen dann nach Babelsberg gekommen und bist dann hier auch eine ganz lange Zeit geblieben, warst aber vorher sehr kurzweilig bei diesen Vereinen. Hat das Gründe gehabt, warum du dann plötzlich in Babelsberg die Wurzeln geschlagen hast?
Ja, es war so, ich war 6 Jahre bei TB.
Mhm.
Ja, und damals die dritthöchste und zweite Liga, wie eben gesagt. Und dann zu Füchse, bei Füchse war es so, wir haben die bei TB die Relegation verloren zur zweiten Liga, und dann habe ich keinen Vertrag bekommen. Für zweite Liga habe ich einen gehabt, für dritte Liga nicht. Mhm. Da bin ich eben über die Station Reinickendorfer Füchse, die damals auch in der dritthöchsten Liga gespielt haben, ein Jahr gespielt. Für mich war aber klar, dass ich dann im Profigeschäft weitermachen will, und Füchse waren zwar die Spieler, die waren super, aber war schon semi-professionell. Mhm. Bin ich zu Union, wobei dann beim ersten FC Union so eigentlich wohlgefühlt, aber da gab es ja diese Zeit, wo dann hoch und runter ging bei Union, ein halbes Jahr, wo dann im Winter fast kurz vor Insolvenz, wo dann später der Kölme gekommen ist, viele Spieler, also fast alle Spieler gegangen bin, unter anderem ich auch. Zu Uerdingen zweite Liga, ja. Die Zeit war da sehr, sehr schön. Problem war, dass wir abgestiegen sind, ja. Okay. Und dann war es eben so, dass ich 2-3 gute Angebote hatte. Und irgendwie bin ich dann hier doch zu Babelsberg gegangen, weil der Carsten Heine, der war ja mein Trainer bei Union Berlin.
Mhm.
Und der wollte mich unbedingt haben. Und der war ja hier Trainer bei Babelsberg.
Durch
seine Überzeugung habe ich gesagt, gut, dann gehe ich wieder zurück nach die Heimat, weil Berlin ist ja hier gleich um die Ecke.
Ja.
Und das habe ich ja ganz oft über, gesagt. Ja, dann habe ich gesagt, gut, ich komme jetzt in Babelsberg 03, ja, damals dritthöchste Liga.
Ja, war aber ein unbeschriebenes weißes Blatt für dich.
Unbeschriebenes weißes Blatt. Und wie man als Fußballer ist, denkt man, ich habe nicht mal die Pakete ausgepackt, weil gedacht, gut, wenn es hier, damals war ja diese Qualifikation für die zweigleisige Regionalliga, also die war ja damals so dritte Liga, Regionalliga, und sehr, sehr schwierig. Also ja, BFC, Zwickau, VfB Leipzig, Dynamo Dresden, Magdeburg, also wirklich Namen über Namen, Sachsen-Leipzig, wo man dann erst nach, sag mal, so 4 Wochen die Tabelle angeguckt, da hat mein Bruder, der mittlerweile auch verstorben ist, gesagt, sag mal, bist du ganz dicht, welcher Platz müsst ihr sein? Erfurt? Ich habe gesagt, Sechster. Dann hat er gesagt, wo wollt ihr denn hier Sechster sein? Ja, dann habe ich mir die Tabelle angeguckt und Gott, was habe ich mir da angetan? Ja, und dann fing das hier an mit den kleinen Babelsberg 03 und lief am Anfang erstmal gut, dann schlecht, dann wurde der Carsten Hein entlassen, glaube ich, 10. Spieltag, kam Hermann Andreev und ja, seitdem haben wir dann einen Riesenlauf gehabt, Fünfter geworden, glaube ich, geschafft, diese zweigleisige Regionalliga. Dann sollte ich eigentlich höherklassig spielen, da hat sich das zerschlagen, sprengt jetzt auch den Rahmen hier, wenn ich das erzählen würde. Bin dann bei Babelsberg geblieben, ja, wo wir dann in diesem zweiten Jahr dann aufgestiegen sind, die zweite.
Genau, das war die nächste Frage gewesen. Dann seid ihr als Babelszwerge, wie die Presse euch betitelt hat.
Ja. Aber da können wir vielleicht nochmal später auf die in der zweiten Hälfte darauf zu sprechen kommen, auf die Babelsberger Zeit.
Ja.
Du hast den SV Babelsberg dann verlassen, um nach Leipzig zu gehen, oder? Leipzig und dann Halle, bis sozusagen.
Ja, ja.
Aber auch weder, also hatte ich jetzt nicht irgendwo so lange gehalten und du bist auch nicht wieder, hat es nicht gepasst oder bei den Vereinen?
Na, waren komische Umstände, ja. Also nach Babelsberg hier war es so, dass Hermann Andreev bei VfB Leipzig Trainer geworden ist. Ja. Und der wollte mich schon.
Hat dich mitgenommen.
Genau, so, der wollte mich schon unbedingt haben, genau. Mhm. Und hier war er bei Babelsberg, die Insolvenz war ja auch alles runtergefahren. Und da habe ich gesagt, gut, da gehe ich hin. Und bei VfB war es aber so, genauso wie bei Union, dass sie riesen finanzielle Probleme hatten, ja, schon im Vorfeld, was da sehr schlecht, ihr sagt mal so, die Spieler nicht gut kommuniziert wurde den Spielern und hast ja ab September gar kein Gehalt mehr bekommen. Es war ja so, dass dann im Winter Schluss war und du eigentlich gezwungen wurdest, obwohl ich sagen muss, wir haben einen wirklich super Trainer gehabt mit Andreev, da haben wir wirklich auch eine sensationell gute Mannschaft gehabt, also das hat riesig Spaß gemacht da bei VfB Leipzig, aber es war einfach so, dass es tot war und da warst du ja gezwungen, den Verein zu wechseln, mittendrin und du ist ja dein Job, du verdienst deine Kohle damit, habe auch ein Alter gehabt von 31, 32 Jahre, wo es für mich jetzt gesagt habe, ich höre jetzt nicht auf mit Fußball, ja. Und das war die Umstände ein halbes Jahr und dann bin ich eben zum Konkurrenten Sachsen-Leipzig gewechselt, weil die dritte Liga gespielt haben.
Und da lief es dann, du bist dann weitergezogen dennoch?
Ja, zu Sachsen-Leipzig in die dritte Liga, waren sehr schwere Zeiten, aber nicht wegen dem Verein, sondern einfach mein Papa war sehr, sehr schwer krank, habe auch nur 8 Spiele in dem halben Jahr gemacht, ich war sehr oft in Bosnien, ja, und dann wieder zurück und dann wieder nach Bosnien, weil er wirklich im Krankenhaus war, immer so kurz vorm Tod.
Genau, und am Ende ist man auch nur Mensch und dann kann man nicht alles.
Na, der ist auch in der Zeit auch gestorben. Ja, und dann bin ich dahin und war dann für mich so diese Kapitel Sachsen-Leipzig eigentlich auch erledigt. Dann ist Hermann Andreev zu Halle gegangen. Bin ich mit ihm nach Halle, weil er mich überredet hat. Da muss ich aber auch sagen, eigentlich wollte ich zurück zu meiner Familie, also wollte eigentlich nicht weg, alleine sein. Das waren die einzigen 1,5 Jahre, wo ich dann alleine ohne Familie war.
Hat deine Familie hier in Berlin oder im Potsdamer Raum gelebt?
Großklinik.
Na, auch schon in Großklinike, okay.
Ja, ja, wir sind ja seit 99 in Großklinike, seit ich zu Babelsberg gewechselt bin. Und das war mir so ein bisschen dann mit Halle, haben sie mich überredet schon. Und mein Papa ist kurz vorher geschworen, war mir eigentlich so, ja, doch alles egal, habe ich gesagt, na gut, fährst du hin, machst du. Und am halben Jahr war es dann auch dann vorbei, habe ich gesagt, nee, das mache ich mir nicht mehr an, da ich gehe wieder zu meiner Familie und versuche da Fußball zu spielen. Und da kam eben dieses Jeschiljot.
Ja, also wir hatten ja Hermann Andreev auch schon im Podcast. Also ich kann verstehen, er kann sehr überzeugend sein, dass er sich da überredet hat, nach Halle zu kommen. Aber genau, Jeselio, da warst du dann 3 Jahre, bevor du nach Potsdam gekommen bist, wieder zurück.
Genau, das war eigentlich bei mir so, wo ich gesagt habe, ich fahre nach Hause und versuche da Fußball zu spielen, mal gucken, wie es ist. Damals muss man sagen, dass der SV Jeselio ein sehr ambitionierter Viertligaverein war, mit sehr guten Spielern, und die ersten 1,5 Jahre waren, also wirklich, war uns super, war auch sehr professionell strukturiert. Wir haben im Gegenteil zu vielen anderen solchen Vereinen in Osloer Straße super Platz gehabt, Trainingsplatz, also war schon sehr, sehr gut, ja. Und nach 1,5 Jahren fing das schon an, so unprofessioneller zu werden. Da hast du schon gesehen, dass es, ja, auch von der Mannschaft viele gegangen, ja. Davor hast du auch im Aufstieg gespielt. Und ja, dann hast du so ein bisschen die letzten 1,5 Jahre so doch schon ausgetrudelt, wo du gesagt hast, gut, das ist eben vorbei, bis hast ein gewisses Alter.
Ja,
am Ende, das war ich ja 36. Und ja.
Bist dann aber noch mit 36 trotzdem nochmal 4 Jahre wieder an den Park gewechselt.
Ja, das ist eine sehr, sehr kuriose Geschichte, weil
ich will nochmal, genau, also ach so, ja, ich will noch mal eine Bemerkung und dann kannst du uns die kuriose Geschichte erzählen. Wir wollen auch über Bauzeug sprechen. Ich finde es verrückt, dass so Anfang, Mitte der 2000er so viele Vereine auch höherklassig spielen und dann aber einfach ihre Spieler nicht mehr bezahlen können. Also gerade, und das ist ja gerade im Osten vermehrt vorgekommen auch, dass da Vereine,
Babelsberg ist, ist auch nicht nur im Osten, sondern glaube ich auch viele Westvereine.
Na, überall, überall.
Ja, ist ja, also
deutschlandweit, sag mal deutschlandweit.
Deutschlandweit gehabt, wenn man sieht, mit Aachen, Essen, also ja, nur Beispiele, die riesen Namen haben.
Ist ja heute immer noch nicht vorbei. Wattenscheid dieses Jahr, oder ich glaube,
ja,
früher
ist aber,
dieses Jahr.
Ist aber weniger. 90er Jahre, muss man sagen, ab Mitte der 90er Jahre fing das an, dass du, dass 2 Monate Rückstand Normalität war.
Krass, ja, ja,
muss, verrückt. Muss man ja einfach so sagen, und zum Glück hat es dann irgendwann mal aufgehört damit, ja. Aber das war auch so, weil du als Spieler dich auch immer gegriffen hast und gesagt hast, ich kann jetzt nicht einfach zum Amt gehen, weil du musst ja fit sein, du musst ja spielen, musst ja weiter spielen, musst ja für andere Vereine sich zeigen. Dann hast du das eben hingenommen mit dem Gehalt, den du nicht bekommen hast oder nicht bekommst. Aber zum Glück ist, hat sich das geändert.
Und warum war das jetzt eine kuriose Geschichte, nach Babelsberg zurückzukommen?
Na, war kurios, weil ich eigentlich nach Jeselio 36 Jahre und eigentlich so gesagt habe, gut, 36, ich habe immer gesagt, ich spiele nur so lange Fußball, indem ich jeden Tag, also ich sag mal so in der Woche 5 bis 7 Mal trainiere, weil dieses Abtrainieren und keine Ahnung was, habe ich nie Lust dazu gehabt, sondern gesagt habe, nein, wenn, entweder richtig oder gar nicht. Und mit 36, ja, sagst du schon nicht, jetzt kommt irgendein Verein und keine Ahnung. Ja, du spielst jetzt wieder Profis. Irgendwann im Oktober hat der Jens Hertel angerufen. Ja, der war Co-Trainer hier bei Babelsberg. Mit denen habe ich ja zusammen gespielt, noch bei Babelsberg, und hat gesagt, wir brauchen einen erfahrenen Spieler, wirst du vorbeikommen. Der Trainer kennt dich zwar, der Dietmar Demuth, aber er will schon sehen, 36, ob du dich überhaupt bewegen kannst. Das ist ja normal. Da habe ich gesagt, du Jens, kein Problem, komme ich vorbei. Dann bin ich hier vorbeigekommen. Am dritten Training hat der Trainer gesagt, oh, Alme, du musst hier bleiben. Da habe ich gesagt, okay, halbes Jahr machst du das. So, nach einem halben Jahr, wo das vorbei war, hat er gesagt, komm, unterschreib noch ein Jahr. Wir brauchen einen erfahrenen Spieler, immer. Nach dem Jahr sind wir ja Dritter geworden.
2010 sind wir jetzt, war 2009?
Nee, 2010? Sind 2008, 2009, 2009, 2010. Die Saison sind wir Dritter geworden. Dann hat er gesagt, guck mal, Alme macht noch ein Jahr. Wir sind Dritter, wir wollen versuchen aufzusteigen.
Ja.
Damals ist Kiel aufgestiegen, Halle war Zweiter, wir Dritter. Habe ich gesagt, warum nicht? Ich kann mich noch bewegen. Ja, dann kam diese 9-10, dieser Aufstieg zur dritten Liga. Bist du dann aufgestiegen in die dritte Liga? Dann ja, hat der Trainer gesagt, komm, Alme, als Erfahrener kannst du noch ein Jahr. War natürlich schön, nochmal dritte Liga zu spielen. Habe ich gesagt, warum nicht? Habe ich dann dieses erste Drittliga-Jahr mitgemacht, und dann kam es eben, ach komm, mach noch ein Jahr. Dann habe ich gesagt, okay, gut, jetzt mache ich noch ein Jahr, aber danach ist Schluss, dann bin ich 40 und das reicht wirklich. Und so ist es dann auch gekommen.
Ja. Und dann hat es sich irgendwann nach Leipzig gezogen, also jetzt auch aktuell. Und jetzt hast du ja, wie ich es schon rausgehört, du wohnst noch in Potsdam, arbeitest aber sozusagen in Leipzig.
Ja.
Ist das für dich ein Spagat, der...
Das ist schon ein Riesenspagat, ja, wenn man Familienmensch ist oder, sagen wir so, hat seine Familie... schon gewohnt ist, dass man gewisse Abläufe hat. Obwohl die Kinder groß sind, ist es schon eine Belastung, muss man sagen. Ja, die Entfernung ist nicht weit, das muss man eben einfach sagen, dass es schon kurz ist. Ich habe eine Wohnung in Leipzig und ist super schön, muss man so sagen, von der ganzen Atmosphäre, von der ganzen Stadt her. Aber dieses immer hinher ist schon ein Unterschied, als wenn man zu Hause wohnt und sagen wir so, kommt man nach Hause, abends nach Hause, ist die Familie da und frühmorgens steht man auf und. Ist schon ein Riesenunterschied.
Und mit dem Fahrrad wirst du nicht ins Kadi gekommen sein, oder? Von Großlienicke hier raus? Hast du das auch mal gemacht?
Nein, ich bin ganz schlechter Fahrradfahrer. Also okay. Mich kannst du mit Fahrrad zwingen.
Das heißt, auch wenn die Mannschaft sozusagen durch den Park joggt, du bist nicht mehr auf dem Fahrrad nebenher gefahren. Nein, ich bin mitgelaufen.
Mitgejoggt.
Aha, okay. Almaty war übrigens auch unglaublich gut durchtrainiert und hat nicht so einen Fußball-Wohlstandsbauch wie wir beide, sondern der könnte direkt wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, vermutlich.
Na doch, auch gerade die letzte Zeit viel abgenommen, viel trainiert und ich bin schon topfit, denke ich.
Ja. Dann können wir mal, wo wir schon so intim geworden sind, auch privat kurz darüber sprechen. Du bist ja ich habe mal so ein Wort gehört, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf offiziell, aber so ein ganz Menschenfänger, sagen wir. Also viele Menschen, die dir begegnen, die strahlen und sind fröhlich und glücklich und wir freuen uns ja auch, dass wir mit dir reden können. Gibt es da irgendwas, was wir uns abschauen können, dass du einfach unglaublich positiv und eine fröhliche und eine gute Ausstrahlung hast und die Menschen sich freuen, mit dir arbeiten zu können einfach?
Ja, das muss man die Menschen fragen, was sie an mir mögen oder sagen wir so nicht mögen. Ich denke, dass ich von vornherein weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Ich sage immer, es ist wichtig zu wissen, was man nicht kann, dass man eben die Fehler eben einsieht. Aber bei mir ist es eben so, gerade wenn es Fußball angeht, aber ist im Privaten auch so, aber im Fußball so, dass man, sagen wir so, wenn man so einen jungen Spieler holen möchte, ja, oder holt, dass man ehrlich zu ihm ist, dass man einfach den sagt, wie man ihn sieht, was ihn erwartet, ja, was man für ihn machen kann und was er für den Verein machen kann oder für mich. Und dass man da schon so ganz, ganz offen redet und jetzt nicht nur bloß, weil man jetzt einen Spieler haben möchte, man braucht ja immer 22 Spieler, ja, obwohl nur 11 spielen, dass wenn er mal dann enttäuscht ist und nicht spielt, mir nie vorwerfen kann, pass mal auf, Alme, ja, du hast mir jetzt versprochen, ich spiele immer oder keine Ahnung was, dass man schon gewiss, obwohl das Geschäft sehr, sehr hart ist, dass man offen und ehrlich zueinander ist.
Genau, und trotzdem kennt man jetzt nicht die Geschichten, wie es vielleicht bei anderen so, dann streitet man sich und dann geht man im Streit auseinander oder dann gibt es Leute, die reden jetzt schlecht über einen im Nachhinein, das gibt es ja in dem Geschäft, weil es so hart ist, auch an vielen Stellen, aber da kennt man keine schmutzigen Geschichten von Almaty Shiva irgendwie, die
Na, ich glaube schon, dass ich den einen oder anderen wehgetan habe auf eine, weil das ist ja so, wenn man sportlicher Leiter ist, jetzt bei Babelsberg 6 Jahre lang hintereinander und die letzten 2 Jahre auch Trainer, tut man auch den Menschen weh. Mhm. Ja, in dem Moment, wenn man dann hingeht und sagt, du kriegst keinen Vertrag, das ist für mich immer sehr, sehr schwierig gewesen. Ja, du arbeitest mit einem ein Jahr, 2 Jahre, sogar 3 Jahre und dann merkst du, du bist ja Angestellter vom Verein. Ja, der Verein zahlt dich und hat eine Hoffnung in dir, dass du das Beste für den Verein machst. Und dann hast du diese menschliche Beziehung, wo du weißt, Mann, das ist wirklich ein ganz cooler
Junge.
Die auch
intensiv ist, glaube ich.
Sehr intensiv,
so einer, ja. So eine Mannschaft ist ja auch so eine Subkultur. Also
weil ich mit den Spielern immer per Du bin und ich sage denen ja immer, wenn ich mal sauer bin auf dem Platz, also vom Platz bis zur Kabine, versuche ich mich abzureagieren und morgen geht es weiter, wie sehr ich ihn auch angemacht habe. Ja, und es ist eben einfach wichtig, dass man denen eben die Gründe sagt, warum man eben nicht spielt, warum man nicht verlängert und frühzeitig auch sagt. Und dann denke ich, dass der Mensch oder der Spieler in dem Augenblick schon sauer ist, denke ich. Ja. Oder nicht derselben Meinung ist, das denke ich schon, dass die im Inneren sagen oder auch selber dann in dem Moment sagen. Aber wenn die dann einen Monat, ein Jahr dann über nachdenken, wissen sie, dass ich das nicht böswillig gemacht habe, sondern einfach, weil das jetzt meine sportliche Meinung war und gesagt habe, pass mal auf, also deine Skala geht jetzt nach unten, warum, also ich kann dich nicht mehr behalten, weil ich brauche einen anderen, ich brauche ja irgendwie qualitativ anderen. Genauso, ich mache das so, weil umgekehrt ist es ja mit mir jetzt als Trainer auch, wenn ich nicht mehr die Leistung bringe, muss man das mir im Vorfeld sagen, dass man nicht zufrieden ist, dann versucht man sich zu verbessern. Und wenn es dann am Ende irgendwo dann die sagen, du pass mal auf, Alma, also das passt jetzt nicht mehr mit dir, ist man bestimmt sauer, wenn man entlassen wird, aber man versteht das, weil das Geschäft einfach so ist. Und ich denke schon, dass ich den Spieler immer oder als Mensch immer den frühzeitig immer gesagt habe, woran die sind. Und ich habe die das, was ich immer gesagt habe, das werde ich immer machen, dass ich die immer als diesen Menschen sehe. Hm. Ja, also nie irgendwie persönlich werde unter der Gurtlinie und.
Ja, vielleicht fehlt ja das gerade in diesem Geschäft, den Menschen als Menschen zu sehen, weil es auch ein hartes Business ist, wie das ja.
Es ist sehr, sehr hart. Weißt. Es ist sehr erfolgsorientiert, muss man einfach sagen. Das ist viel Geld, also nicht nur in den höheren Ligen, sondern auch in der Regionalliga. Und deswegen, die Trainer selber sind immer auf dem Wackelstuhl. Ja, und meine Meinung nach ist, dass viele meiner Kollegen sich sehr, sehr, sagen wir so, festkrallen an diesen Job. Mhm. Ja, und sich versuchen, vielleicht zu verbiegen. Ja, ich bin der Meinung, wenn man seine eigene Linie beibehält, die man hat und das macht, wovon man überzeugt ist, dann kommt es auch authentisch rüber und die Leute glauben dir dann. Dann gehen sie vielleicht den einen oder anderen Schritt mehr durchs Feuer als mit den anderen.
Apropos Erfolg, dein Sohn spielt bei Tasmania Berlin, Oberliga.
Ja.
Erster Platz.
Okay.
Was macht das mit dir auch als Trainer? Du hast ja, dein Sohnemann wird ja nicht von dir trainiert, sondern vom anderen Trainer. Du stehst dahinter.
Ja.
Und was macht das mit dir, wenn dein Sohn, wenn du ihn spielen siehst? Du hast einen gewissen Stolz dann auch als Vater. Ich bin selbst Vater, es ist dann.
Ja. Wie wenn die Eltern Lehrer sind und dann zum Lehrer ihres Kindes gehen, so zum Beispiel.
Wahrscheinlich. Ja. Na, ich bin ein bisschen gelassener, muss ich ganz ehrlich sagen, von der Sache her. Mein Sohn hat ja hier bei 03 auch gespielt, von der D-Jugend bis zur A-Jugend. Mhm. Und der ist jetzt kein schlechter Spieler gewesen. Der hat gewisse, ist nicht Maradona, der hat aber gewisse Sachen, die ihn ausmachen. Das ist so läuferisch, sehr eklig im Zweikampf, hat ein gutes Tempo. Hat sehr spät im vernünftigen Verein wie 03 sei mal angefangen in der D-Jugend, das ist dieser 99er Jahrgang, die auch Landesmeister unter Matze Baron war ja, unter Enrico Große trainiert. Ich denke, ich als Vater und als damals hier in Sport habe ich sehr, sehr schwer gehabt, ja, weil in einer Seite habe ich ihn gesehen und gesagt, ach, der ist nicht schlecht. Andere Seite ich habe ja das war ja mein Job hier, ja, und ich bin ja jahrelang hier gewesen und ich konnte ihn nie so richtig beurteilen als Spieler. Und der war ja auch im Nachwuchs, wo ich auch sehr mitgewirkt habe hier mit Matze oder mit Enrico Große. Manchmal denke ich, dass ich ihn das ein oder andere Mal mehr fordern hätte können, aber ich habe immer gesagt, es ist eine schwere Situation, gerade hier bei 03, wenn du jahrelang spielst und dein Sohn da ist, auch für ihn, aber der hat das sehr, sehr locker aufgenommen und jetzt ist es so, ich freue mich immer, ihn spielen zu sehen, wirklich, also immer, wenn er spielt, freue ich mich zu sehen, versuche aber danach nicht über Fußball zu reden.
Also auch nicht zu beurteilen oder zu
urteilen. Wenn er eine Frage hat, dann kam er und hat gefragt. Und ansonsten habe ich das immer versucht, so ein bisschen wegzudrängen. Es gab Spiele, wo er nicht gut gespielt hat. Das hat man den dann angesehen, habe ich ihn in Ruhe gelassen. Ja. Er ist aber sehr selbstkritisch und deswegen konnten wir immer zweiten, dritten Tag locker eigentlich darüber reden. Mhm.
Dann lass uns nach der Pause weiterreden, würde ich sagen. Da können wir nochmal auf Babelsberg konkret schauen und auch auf die aktuelle Situation der Liga unter dem Coronavirus, unter der Corona-Pandemie. Da gibt es ja, vielleicht gibt es ein paar Neuigkeiten aus Leipzig, die bei uns in Potsdam noch nicht angekommen sind, oder mal hören, was du dazu sagst. Wir haben was Besonderes, eine kleine Weihnachtspräsent, was Stefan jetzt auspackt.
Ein Goodie, genau. Ja. Wir haben zum ersten Mal einen kleinen Podcast-Sponsor, der ist von World of Pizza. Ihr könnt 10% auf eure nächste Bestellung sparen, wenn ihr einfach das Kennwort SVB03, also SVB für SV Babelsberg.
Almisch tippt es gerade direkt in sein Handy.
SVB03 einfach eingeben bei eurer nächsten Bestellung im Gutscheinfeld und dann könnt ihr 10% bei World of Pizza sparen.
Bis gleich.
Bis gleich.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Willkommen zurück. Bei uns im Podcaststudio ist immer noch Stefan zu Gast als mein Co-Moderator. Hallo. Und wir haben immer noch unseren Gast Almit Shiva zu Gast. Auch ihm begrüßen wir nochmal ganz herzlich.
Dankeschön.
Schön, dass du da bist. Almit, wir haben in der ersten Hälfte schon ein bisschen über Fußball allgemein geredet. Gerade haben wir auch auf deine Laufbahn oder auf deine Karriere geblickt, wo du überall gespielt hast. Und haben sogar ein paar Fragen oder auch nochmal über deinen Sohn sprechen können, der ja auch hier in Berlin spielt. Und jetzt wollen wir nochmal auf deine Zeit hier in Babelsberg am Park blicken. Das erste Mal gekommen bist du 1999. Du hast schon gesagt, wusstest gar nicht so richtig, worauf du dich einlässt, ob du die Koffer auspackst oder nicht, war alles noch nicht so klar. Aber es war ja dann trotzdem eine gute Zeit und eine erfolgreiche Zeit, oder? Es muss in deinem Herzen geblieben sein, die Babelsberger Zeit. Vor allen Dingen mit dem Zweitliga-Aufstieg ja. Verbunden.
Ja, insgesamt. Sonst wäre ich ja nicht so lange hier oder wäre so schwer der Abschied gewesen.
War das die schönste Zeit, die erfolgreichste Zeit, würdest du auch sagen?
Ja, ich denke, denke schon. Das ist die ganze. Wir haben ja hier bei Babelsberg alles gehabt. Ja, wir haben ja geweint vor Glück, vor Trauer und haben gefeiert und war ja alles bei. Muss man ja einfach so sagen. Die ersten 4 Jahre, dann die 4,5 Jahre. Als Spieler nochmal, also insgesamt 8,5, dann nochmal die 6 Jahre als sportlicher Leiter und Trainer, also die 6 Jahre waren schon sehr, sehr intensiv, muss man sagen, für alle Menschen, die hier mitgewirkt haben, dass der Verein noch lebt. Ja, wenn ich, aber es ist schon eine sehr, sehr schöne Zeit gewesen, muss man ja einfach so sagen, weil ich habe es ja am Anfang gesagt, wenn man in einem Fußballverein so viele Freunde kennenlernt oder trifft und mit denen dann über Jahrzehnte dann immer noch befreundet ist, dann muss es ja eine gute Zeit gewesen sein.
Jetzt wollen nochmal auf die Babelsberg oder Babelszwerge, wie damals die Medien gesagt haben. Es gibt jetzt so viele Vereine, die auch den Wunsch haben, irgendwann in die zweite Liga aufzusteigen. Und damals habt ihr es geschafft. Gibt es da das Geheimrezept, wo du sagst, okay, daran hat es gelegen damals, deswegen sind wir aufgestiegen?
So grundsätzlich Aufstieg. Also es gibt ja jetzt auch hier viele Vereine, die in die dritte erstmal hoch wollen. Mhm. Auch. Mhm. Na, was braucht man?
Das Kuriose war ja, dass wir mit Union Berlin zusammen aufgestiegen sind, die zweite Liga. Und das war 2001. Union hat 11 Jahre lang gebraucht. Ja, weil die sind Mauer gefallen und dann wollten sie ja immer oben mitspielen. Wir haben 11 Jahre lang, wollten sie aufsteigen und wir sind einfach so mit denen aufgestiegen. Wir haben ja diese Saison 2000, 2001, haben wir ja angefangen als erster Abstiegskandidat, muss man ja einfach so sagen, ja, dass uns das keiner zugetraut hat. Und wir haben eine miserable Vorbereitung gehabt. Ich kann mich daran erinnern, das war wirklich, Hermann André hat Kopfschmerzen gehabt und dann gewinnen wir hier durch Björn Lahrs Tor gegen Bremen 1-0 mit Glück, spielen 0-0 in Dortmund 2 und gewinnen dann das dritte Spiel hier gegen Wilhelmshaven 4-1 und dann fing das an. Wir haben einen sensationellen guten Fußball gespielt, haben einen sehr kleinen Kader gehabt, eine perfekte Mischung gehabt zwischen älteren Spieler und jung und diese Mittel von 24 bis 28 Jahren und ein Trainer, der ja damals den Fußball spielen lassen hat, der war einfach weiter weg als die anderen Trainer, muss man ja einfach so sagen. Ja. Und das hat einfach einen riesen Spaß gemacht. Und dann hast du einen Lauf, wo du 8 Spiele, glaube ich, oder 10 Spiele waren dabei, wo wir hinten lagen, aber die gewonnen haben. Und dafür musst du dann unheimliche mentale Kraft haben, unheimliche Willen und einfach diesen Spielwitz.
Ja. Wenn wir auf die Hoch- und Tiefpunkte blicken von dir in deiner Karriere bei Babelsberg, ich glaube, ein Höhepunkt war der Aufstieg in die zweite Liga. Ja. Gab es denn da noch andere Höhepunkte
Na, ich fand schon eine sensationelle Jahr vorher, das war in der sogenannten, was ich gesagt habe, in der Liga Sechster geworden, Fünfter geworden sind. Wo das fand ich schon sehr, sehr, das vergessen viele bei 0-3 hier, wie schwer diese Saison war. Ja? Die zweite Saison war, hat uns keiner getraut, als zugetraut, aber das erste, dieses, ich weiß nicht, ich meine, guck mal, wie viele Jahre Magdeburg ist und Dresden es nicht geschafft haben, als sie in die Viertklassigkeit rein sind in diesem Jahr, weil sie ja die Quali oder BFC Dynamo die Quali nicht geschafft haben. Ja, Zwickau auch in diesem Jahr, auch VfB Leipzig. Und danach denke ich schon, dass diese Drittliga-Aufstieg 2010 genauso ein Kraftakt war. Also muss man sagen, ja, wir waren ja jetzt auch nicht so favorisiert, dass wir da aufsteigen. Aber wir wollten aufsteigen, haben auch eine von der Qualität her eine Mannschaft gehabt, wo man es auf ersten Blick nicht zugetraut hätte. Aber wir waren sehr, sehr inhaltlich sehr, sehr kompakt, muss man einfach sagen. Auch in der Kabine sehr kompakt. Und
dann ja auch ein paar Jahre die Klasse gehalten. Also.
Ja, das ist ja, aber überhaupt mit der, danach hast du ja Spieler gehabt, ich sag mal, in der ersten Drittliga-Jahr, wenn du guckst, wer alles gespielt hat, Dominik Streungel, Tom Schütz, Guido Kocsa, Süleyman Kocs, Joan Omari, ja, das sind alle Spieler, die dann Jahre später, Makarenko, Jahre später dann erste und zweite Liga gespielt haben. Also da war in der ersten Drittliga, ja, muss ich sagen, haben wir eine Riesenqualität gehabt. Also von der Mannschaft. Es war so, wo ich als 37-Jähriger schon jedes Training über meine Grenzen gehen musste, ja, und war froh beim 1 gegen 1 nicht gegen die ganzen, Kocsa zu spielen, weil die einfach war schon eine Riesenqualität. Wenn man dann Tom Schütz sieht, der gekommen ist, der so, also war schon, die war, aber das Aufstiegsjahr war vom Namen her nicht so, wo man unbedingt sah, da hast du einen alten Sack gehabt mit Alme und dann ganz viele, viele Spieler eben, die sehr Schlüsselspieler waren, ja. Mhm. So, und
aber ich würde mal gerne nochmal auf diese Spieler und auf diese, du hast es jetzt schon mehrfach gesagt, du hast ja von den Spielern gesprochen, mit denen du zusammengespielt hast, hast auch von den Freundschaften gesprochen, die sich im Laufe der Zeit so angesammelt haben, muss man ja sagen. Also wenn du im Mai 19 bist du gegangen, glaube ich. Also als du da das Poesiealbum verteilt hast, da wirst du ein paar Einträge drin gehabt haben. Mit wem hast du denn noch so Kontakt und wer ist dir denn besonders in Erinnerung? Sei es, weil es ein besonderer Mitspieler war oder weil du auch den Kontakt heute immer noch hast?
Oh, das sind viele,
okay,
muss ich sagen. Viele, am extremsten ist ja Nicolas Hebig.
Ich würde sagen, wenn wir jetzt deinen WhatsApp-Account durchsehen, welche 10, 12 Namen wären da ganz oben, mit wem du immer schreibst? Mit wem hast du eine Gruppe sozusagen?
Na, Gruppen, das mag ich nicht. Also okay. Ich habe eine Familiengruppe und auch mit meinen drei, also Martino Gatti, ja, mit denen, wo wir jetzt aufgestiegen sind. Also das ist schon nicht mehr Freundschaft, das ist schon Familie. Also das ist, da zähle ich nicht mehr zu Freundschaft, sondern Familie. Also so von meinen Mitspielern jetzt, also Martino Gatti, Nicolas Hebig, auch Markus Hoffmann, ja, der ist ja da, mit denen habe ich ja Zimmer geteilt. Das Kuriose ist bei, das muss ich loswerden, das Kuriose mit Markus Hoffmann ist, dass als er hier in den ersten Drittliga-Jahr gekommen ist, ich war ja mit ihm auf Zimmer und irgendwann hat er mir einen Zeitungsausschnitt gegeben, da hat er gesagt, guck mal, da habe ich den Herrn Kaminski gesehen, wie auf der Tribüne hier feiern, wo Martino Gatti das entscheidende Tor geschossen hat gegen Düsseldorf. Und ich habe gesagt, ja gut, das ist der Präsident, was willst du denn jetzt von ihm? Sagt er, guck mal im Hintergrund. Da gucke ich im Hintergrund, da steht der kleine Hoffmann und jubelt. Und ein paar Jahre später waren wir gemeinsam auf Zimmer, ja, und spielen, das ist eben Fußball. Ja, und ist auch, Hoffi ist auch einer derjenigen, mit denen ich schon einen sehr intensiven Kontakt habe.
Und ich habe ja gesagt, dieser Podcast eignet sich gut dazu, auch ein paar Geheimnisse zu verraten. Hoffi hat ja am Anfang der Saison den Weg nach Babelsberg eingeschlagen sozusagen, aber hat er auch die Zugkarte für Leipzig schon in der Tasche oder gab es da keine Ambitionen, ihn?
Na doch, doch. Also man muss ja ehrlich sagen, ich war ja auch ein Hoffi dran. Ne?
Aha, okay. Wir hatten Hoffi auch schon im Podcast und so, ja. Aber er sagt, er hat sich dann trotzdem für Babelsberg entschieden.
Ja, das hat,
ist auch okay.
Nein, das war für ihn der bessere Schritt. Und als Freund hätte ich ihm das empfohlen, weil er hier einfach sesshaft ist, dass er den nicht umziehen brauchen. Finanziell hat das hier auch besser und dementsprechend Hat auch einen längeren Vertrag und ich denke für ihn mit jetzt glaube ich 34 ist der Weg hierher der bessere gewesen. Ich hätte ihn als Spieler gerne gehabt, aber die Konditionen, alles drumherum hätte ich ihn nicht bieten können und deswegen ist es okay, aber wir beide sind sehr, sehr befreundet.
Genau, und das war ja auch die Frage sozusagen, mit wem sozusagen noch der dicke und der gute Kontakt ist und einige sind es auf jeden Fall.
Ja.
Und der Rest von unserem Kader, wie als Konkurrent hast du uns wahrscheinlich jetzt auch
sehr oft gesehen.
Anders im Blick als zu deiner aktiven Zeit hier. Wie ist deine Einschätzung so, wenn du jetzt von außen drauf blickst auf den Verein, auf Babelsberg, wie die Mannschaft aufgestellt ist?
Ja, das ist einfach, weil da sind so viele Spieler, die ich geholt habe und das sind so gute Jungs. Also das ist so, ich schwärme ja immer wieder von den Jungs, weil sie menschlich ein absolut coole Jungs sind. Das ist ja so, dass viele, ich kann jetzt nicht durchziehen, ich glaube 12 sind es bestimmt, die schon damals unter mir gespielt haben. Dann kommt ja noch Frani und Hoffi dazu, mit denen ich zusammen gespielt habe. Und die Mannschaft ist eine gute Truppe, muss man einfach so sagen. Die haben am Anfang ein bisschen Pech gehabt mit vielen Verletzten.
Der Sommer hat ganz schön gebeutelt.
Ja, gut, das ist aber bei vielen, weil viele eben durch die Corona, viele Pausen, du bist aus der Corona rausgekommen. Also ist schon.
Ja, Knieverletzungen waren es, glaube ich, hauptsächlich bei uns, war?
Ja, ich glaube auch, dass so zum Beispiel ein Leo Koch der Mannschaft fehlt. Ja, weil Leo ist einfach ein toller Spieler. Aber die anderen auch, guck mal, Fabrice hat sich jetzt verletzt, David Anko war oft, Marv. Und also das ist schon eine tolle Truppe, muss man sagen. Ja, das ist die auch fußballerisch auch jetzt mit Frani und Hoffi, die erfahrenen Spieler, sage ich mal so, gewissen Alter, die sie dann ziehen, machen. Ich denke schon, dass das eine sehr, sehr eklige Mannschaft ist, die auch jeden schlagen kann.
Und unseren Trainer, kennst du den auch?
Na, den kenne ich ja durch Franco. Ja.
Genau,
Franco.
Also wollte ich gerade sagen, persönlich da an der Stelle?
Ja, na, wir haben uns ja immer wenn er bei Franco hier war, öfters unterhalten. Vorher kannte ich ihn nicht, ja, und danach haben wir ja noch ein, zweimal gesprochen, aber nichts jetzt, wir haben jetzt keinen Kontakt oder so. Ja, ich habe ja damals Franco.
Habt ihr in der Regionalliga auch so regelmäßige Trainer-Meetings, dass ihr einmal im Quartal euch trefft oder zoomt jetzt? Nee. Also das gibt es ja in großen Profiligen, ist es ja auch gängig, dass sich die Trainer da mal zum Austausch treffen, aber in der Regionalliga wird das nicht gehandhabt.
Nein, bei dem Großen machen sie es auch, aber was soll man sich da austauschen? Ich meine, reicht ja, wenn man sich so austauscht mit einem.
Ja, manchmal reicht schon die Pressekonferenz nach dem Spiel irgendwie einmal im Jahr.
Ich weiß auch nicht, was die da, ich glaube nicht, dass die da irgendwelche Geheimnisse oder Tipps machen. Man hat ja in gewissen Bereichen Leute, mit denen man redet, wo man sich die Tipps holt, ja. Aber ich glaube nicht, dass man zum Konkurrenten rennt und sagt, sag mal, hast du nicht Tipp. Man unterhält sich über die gesamte Lage. Wie es so ist und so, aber jetzt so speziell ist es jetzt nicht so, aber.
Wenn du gerade die Lage siehst in der Liga, wir haben ja viele interessante Vereine, Absteiger, Aufsteiger, die da viele dabei sind. Wie schätzt du das denn ein, die gesamte Liga, die Stärke vor allen Dingen jetzt? Ich glaube, wir haben eine sehr starke Liga zurzeit.
Ja, also die Liga ist so stark wie vor ein paar Jahren Regionalliga, wo da Magdeburg, Zwickau und so Jena waren. Und dann ist es ja nach und nach so gewesen, dass ja aus dem Nordosten ja immer einer aufgestiegen ist. Mhm. Und dieses Jahr ist es hätte eine sehr, sehr interessante und attraktive Liga sein können, gerade wenn wir die Zuschauer nehmen. Also wie viele Spiele, zum Beispiel jetzt war es ja so bei Lok gegen Chemnitz, war genau so eine Zeit, wo es waren, glaube ich, 2300 Zuschauer waren drinne bei uns und das zum Beispiel, das Spiel wäre vielleicht mit 7000 weggegangen. Ja. Und das ist so, allein daran sieht man, wie viel man Geld verliert und was die Pandemie so im Fußball überhaupt gemacht hat. Und deswegen ist es sehr, sehr schade, was keiner dafür kann, dass es eben die Liga, die jetzt ist, in der Regionalliga, dass es eben so, ja, so ist, wie es jetzt ist, aber das ist ja so, dass jetzt keiner dafür was kann.
Ja, wären viele interessante Spiele dabei gewesen, die unter Zuschauern und unter normalen Bedingungen wahrscheinlich.
Ja, es ist, wenn man allein sieht, Cottbus, ja, dann Chemnitz, ja, und dann die ganzen Vereine, zum Beispiel jetzt Lok und Chemie, dann Babelsberg. Jena ist noch drin, ne? Und dann hast du ja noch BFC und. Also das ist schon.
Und Altkliniken darf man immer nicht vergessen. Altkliniken fällt immer so hinten
die runter. Bringen, ja, aber die bringen natürlich die Auswärtsfans mit. Das ist richtig. Oder worauf war das jetzt hinaus, Stefan?
Nö, weil man immer die großen Vereine nennt, aber Altkliniken ist
spielerisch, steht immer oben mit. Nee, spielerisch ja, stehen die natürlich überall.
Altkliniken ja. hat für mich, ich habe gerade über Carsten Heine geredet, Altkliniken ja. hat ja für mich das, den besten Trainer in der Liga. Ja. Mhm. Ja, mögen mir alle anderen entschuldigen. Weil Carsten Heine ist, man darf einfach nicht vergessen, Altkliniken hat immer gegen Abstieg gespielt. Ja. Dann kam Carsten Heine und die sind oben.
Ja,
ja und der hat eben eine Qualität.
Begegnet man sich, wenn du Carsten Heine triffst oder mit ihm sprichst, begegnet man sich jetzt anders, wo man selber Trainer ist, als wie wenn man bei nicht. Ihm gespielt hat?
Nein, ich habe riesen Respekt vor ihm. Mhm. Ja, aber ich habe ja genau die Sätze, die ich jetzt über ihn genannt habe, habe ich vor unserem Spiel MDR genau dasselbe. Dann hat er mir 5 Dinge eingeschenkt. Das ist die bitterste Niederlage dieses Jahr für mich gewesen. Und danach habe ich aber dieselbe Meinung. Aber ich wurde bestätigt, sage ich mal so.
Okay, ja, genau, von dem Altkliniken umgedreht. Genau.
Übrigens fällt mir gerade ein, weil ich jetzt die Woche gesehen habe, Christian Skoda, glaube ich, derzeit für das Tor des Monats
nominiert.
Genau, also wenn ihr noch mittippen wollt, dann könnt ihr ihn zum Tor des Monats machen. Ich weiß gar nicht, wo sie 6-1 oder ich glaube gegen Jena gewonnen haben da in dem einen Spiel.
Mhm.
Na gut, das nur so am Rande.
Gibt es denn abschließend für dich ein Spiel, wo du dich heute noch dran erinnerst, dass du für Ballbesitzer gespielt hast oder als Trainer, wo du immer noch heute von zerrst?
Oh, da gibt es viele Spiele, weil mir sagen sie ja, dass ich so ein Gedächtnis habe. Ich kann mich ja wirklich fast an alle meine Spiele erinnern und auch an viele Menschen. Es gibt für Babelsberg gibt's natürlich das absolute Spiel, weil es, ich glaube, wenn man so ein Spiel mitmacht, dann auch nur in dieser Liga, das ist einfach Union. Ja, okay. Dieses 3-2. Mhm, und, ja. Und es gibt noch ein paar andere Spiele, wo man sagt, oh, von der Emotion, wo jeder sagt, hä, warum das Spiel? Okay. Aber so ein, das ist wirklich, dass du spielst zweite Liga, ja, gegen Union Berlin und dann liegst du 2-0 zurück und gewinnst 3-2 vor ausverkauften Stadion. Ich glaube, wenn du das als Spieler miterlebst, dann kannst du nur sagen, das ist das Spiel. Es gab hier noch ein Spiel gegen Dynamo Dresden zum Beispiel, das war in diesem 99-2000 Jahr, wo es strömend geregnet hat und wir 1-0 gewonnen haben. Das war von der Emotionalität ein ja. Spiel, wo es bei uns auf Biegen und Brechen, also wir haben gegen Dynamo gewonnen und die haben wir einfach weggeschossen, weil die dann auf einmal 12 Punkte Rückstand zu uns hatten. Also wir haben die total aus dem Aufstiegskampf weggehauen und dann dieses emotionale Kühl macht das Tor, 1-0 führen war Wasser hier wirklich, hast gedacht, der bricht das Spiel ab. Ja, und zum Glück nicht abgebrochen. Zweite Halbzeit war kein Regen, aber auch so ein emotionales Spiel, ja, wo du sagst, oder dieses Düsseldorf, wo du aufgestiegen bist. Ja. Aber dieses absolut, wo du sagst, das ist eigentlich schlechter Regisseur. Ja, weil einfach du liegst 2-0 zurück. Ja, klar, Harun Issa hat eine Riesenchance hier, kann eigentlich das 3-0 machen. Ja, macht das nicht. Und Vasiljevic stinksauer, wechselt ihn aus und auf einmal kommt der Lars Kampf rein und macht einfach 2 Buden und Bioni noch und du gewinnst 3-2. Und daran siehst du auch, dass wenn du sagst, Babelsberg niemals vergessen, 3-2, dann ist eben dieses Spiel für mich.
Echte Highlights, dafür ist der Retro-Podcast ja auch bekannt, um genau solche Erinnerungen und solche Gedanken wieder in Erinnerung zu holen. Was war dann, jetzt haben wir über so schöne Momente geredet, aber es gibt bestimmt auch Tiefpunkte, schmerzliche Momente hier mit dem Babelsberger Park?
War 2003 die Insolvenz. Also das war das absolute, ja, traurigste und was passieren, weil man absolut hilflos war als Spieler. Ja, und viel, viel schiefgelaufen ist, weil es auch gerade mal nicht mal ein Jahr
vorher noch, genau,
ein Jahr zweite vorher noch Liga, wo Aufbruch und man schon im Oktober hier gemerkt hat, hier gehen die Lichter aus. Und das war für mich so als Spieler schon das, weil du konntest nichts machen. Ja, hast nach 4 Jahren schon dich eigentlich wohlgefühlt und dem Verein ein Herzen gehabt.
Da haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Gerade in den 90er, 2000ern gab es diese Schicksale ja dann häufiger im Fußball.
Ja, ja.
Und als, als Außenstehender, wenn man jetzt als Fan würde man sagen, Mensch, so ein Spieler, der geht halt woanders hin. Erlebt man ja oft genug auch.
Na, ist halt wieder weg. Musst ja sehen, du überlegst, erstmal war ja zu dem Zeitpunkt so, dass man, ja, Babelsberg ist dann in die vierte Liga, Oberliga und Neuanfang gemacht, aber du hast ein gewisses Alter, wo du einfach sagst, damit verdienst du dein Geld. Also willst du noch 3-4 Jahre Fußball spielen und erst dann eine Umschulung machen oder was auch immer. Ja, ist so, ist ja für Fußballer sehr, sehr schwierig. Viele sagen, mach mal Umschulen, lern mal. Aber wenn du 10 Jahre dann nur Fußball spielst, dann kommst du irgendwo an und sagst, willst du mich aufnehmen? Der sagt dir, was hast du denn die letzten 10 Jahre gemacht? Fußball gespielt, ja, geh und bilde dich mal weiter oder mach eine Umschulung. Und dann zieht der Weg weiter. Und bei mir war das Glück, dass ich den Weg wieder zurückgekommen bin. Und denke, da ist man den Menschen dann auch dankbar, dass die einen wieder die Chance gegeben haben. Aber das haben sie auch gegeben, weil sie von einem Jahr auch etwas erwartet haben. Und ich hoffe, dass ich die Erwartung zurückgegeben habe.
Ja, schöne Schlussworte. Oder wolltest du
noch
sagen?
Ich habe noch ein, zwei Fragen tatsächlich. Ach so, du hast noch. Ja. Mich interessiert natürlich, ob Stand jetzt, wie die Liga, die aktuelle Liga ist unterbrochen. Ich glaube, nach dem 13 Spieltage haben wir manche. 12 oder 13, der Kollege aus der Regie nickt, 13. ja. Genau, und wie sieht es aus dann, wenn diese Saison in irgendeiner Art und Weise zu Ende gebracht wird? Wir hoffen, dass irgendwann auch wieder gespielt werden kann. Babelsberg wird vor Leipzig stehen, vermutlich, oder? Das am Ende.
Hoffe ich nicht. Ja, also so ein Sportler bin ich schon. Dass ich schon gerne vor nicht nur Babelsberg, sondern vor viel mehr Mannschaften stehen werde.
Ja,
ich bin aber im Moment bin ich froh, wenn wir irgendwann anfangen. Was ich aber nicht sehe, das ist meine offene und ehrliche Meinung. Ich denke, dass wir, wenn wir anfangen zu spielen, erst Mitte März. Das ist so mein, wo ich sage, wenn überhaupt. Ansonsten vorher fehlt mir die jegliche Fantasie, wann wir in der Regionalliga anfangen sollten mit Fußball spielen.
Weil auch die Frage der Zuschauer und so, die ist ja existenziell.
Na, alles. Stellen die auch. Frage ist auch, wenn wir spielen, müssen wir testen. Wer zahlt die Tests? Das ist ein Riesenaufwand für einen Regionalliga-Vereine, weil du kriegst ja keine Zuschüsse. Du kriegst nicht, in Regionalliga West hat dann diese Menge von, sag mal, 15 Millionen für alles, nicht nur für Fußball, bekommen. Und damit kannst du ja dann auch spielen, weil du auch Tests machst, tust. Das ist in Nordost nicht gegeben. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Situation.
Okay. Und man hört auch raus, ganz der Sportsmann, während wir als Fans, Herr Stefan, uns wünschen, dass Babelsberg ganz oben ist und gehofft haben, dass Alma als guter Gast sich dem anpasst, kommt dann doch der Sportsmann oder der Trainer durch und sagt, ich will natürlich besser sein und vor allen anderen stehen. Ja,
das ist schwierig. Da hat auch mein Sohn ein Problem, dann nicht, wenn er mit mir Fußball spielt, weil da will ich auch gewinnen. So, und
also, vor allen Dingen, ja, genau, ja, kann man, das glaube ich dann auch, ist schwierig so als Kind, wenn man dann Sohn eines Trainers ist, der lässt einen dann auch nicht gewinnen.
Na, wo er ein gewisses Alter hatte, habe ich es gelassen,
ja.
Aber ab gewisses Alter mache ich es nicht, weil es auch schwierig wird, ja, weil er auch jetzt gewisses, gerade jetzt beim Laufen früher, also wo er jünger war, konnte ich auch mehr laufen, aber mittlerweile hast du keine Chance.
Der rennt er dir weg?
Ja, aber sowas, hast du gar keine Chance.
Okay. Alme, du warst der letzte Gast in dieser zweiten Staffel unserer Retro-Podcast. Vielen Dank, dass du diesen Abschluss gemacht hast, dass du hier zu uns ins Podcast-Studio gekommen bist. Das ist toll und erfordert auch ein bisschen Mut und Courage. Du bist ja gleichzeitig auch noch Trainer eines weiteren Ligavereines, der zur Konkurrenz gehört. Von daher danke ich dir ganz besonders und danken wir dir ganz besonders, dass du dich den Fragen von uns gestellt hast hier an der Stelle.
Ja.
Vielen Dank.
Kein Problem, ich habe euch zu danken. Hat auch riesen Spaß gemacht.
Wir sind am Ende unserer zweiten Staffel. Wie gesagt, wir hatten ganz viele tolle Gäste hier zu Gast. Hermann Andreev, über den haben wir heute schon gesprochen. Die Moritz-Brüder, du warst Leo Salla letzte Woche. Julian Prochnow und ganz viele anderen. Hört euch die Folgen alle nochmal an. Wir verabschieden uns jetzt in die Winterpause. Mal sehen, wie lange die geht. Mal sehen, ob wir wieder aufwachen zu einer dritten Staffel. Das wird sich alles zeigen. Ihr könnt uns ja schreiben, wie ihr es gefunden habt, ob ihr es gut fandet, ob ihr nochmal uns hören wollt mit einem neuen Gast und wer es dann sein soll. Und ansonsten, ja, esst reichlich Pizza über Weihnachten, wenn die ganz nicht reicht. Und dann hören wir uns auf jeden Fall wieder, wenn es im Kali wieder heißt, der Ball rollt und wenn wir wieder von den Spielen übertragen können.
Genau, dann hören wir uns. Bis dahin.
Vielen Dank, alles Gute.
Tschüssi, schönen Abend noch.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Retroliga, der offizielle Podcast vom SV Babelsberg 03. Eine akustische Zeitreise zu den größten Spielen des Kiezclubs auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.